Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute im Studio sind ich, Clemens.
Ich, Till.
Ich, Noah.
Und ich, Samuel.
Und wir nehmen euch mit auf eine Reise vom tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt, wo die Menschen je waren. Viel Spaß.
Wir erzählen euch heute etwas richtig Krasses, nämlich erzählen wir euch etwas über den Marianengraben, also dem tiefsten Punkt der Welt, wo die Menschheit je war.
Ja, ich weiß ja nicht viel über den Marianengraben, aber vielleicht lerne ich ja heute etwas dazu.
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also der Marianengraben, also ich erzähle jetzt erstmal so ein paar
Facts.
Wichtige Themen, dass man so Grundwissen, sage ich mal. Der Marianengraben ist der tiefste Punkt auf der Welt, muss ich erstmal sagen. Ja, er ist nämlich knapp 11 Kilometer tief.
Wow, warte, 11 Kilometer? Ich dachte, der wäre 9 gewesen.
Nee, das wollte ich jetzt auch sagen, da weil 9 Kilometer ist der höchste Berg der Welt, also der Mount Everest. Also sind das nochmal 2 Kilometer mehr in die Tiefe, wie der Mount Everest hoch ist. Und jetzt sage ich nochmal ganz kurz, wo der Marianengraben ist. Und zwar liegt er im Pazifischen Ozean relativ weit im Westen.
Ja, aber warte mal. Ja, Berge entstehen ja so, Platten schieben sich aneinander und dann wird das hochgedrückt. Aber wie passiert denn das denn so, dass dann der so ein Graben entsteht? Das muss ja irgendwie nach unten gehen.
Ja, das ist relativ ähnlich tatsächlich. Hat auch mit den Erdplatten was zu tun. Und zwar ist es so, dass sich die halt unter dem Ozean, also die pazifische Platte hat sich so unter die philippinische Platte, ja, ich sag mal, die ist da abgetaucht und dadurch ist dann halt dieser große Graben entstanden.
Ja, aber den findet man ja jetzt nicht einfach so, also so ein philippinischer Urlauber ist da runtergeschwommen und oh, tiefer Graben. Ist man nicht so drauf gestoßen, oder doch?
Nee, also man ist tatsächlich das erste Mal schon im Jahre 1875 drauf gestoßen. Es war nämlich ein britisches Schiff und die haben mit so einem, ja, so ein Gerät, womit man den Boden des Ozeans ja absuchen kann, sind ja dann auf den tiefen Graben gestoßen.
Und ja, haben sich gedacht, ui, da ist tief, müssen wir mal runter. Aber gab es da schon U-Boote oder wann ist man da denn dann runtergefahren?
Das erste Mal, dass man da runtergefahren ist, war dann im Jahr 1960 von den beiden Tauchern Jacques Picard und Don Walsh in dem U-Boot namens Trieste. Und ja, die waren dann halt damit auch die ersten Menschen, die im Marianengraben waren und sind zum Glück dann auch wieder heile hochgekommen.
Zum Glück ist das gefährlich da unten, weil es ja normalerweise, wenn ich so tauche, ja, man kann ertrinken, aber in einem U-Boot ist man doch eigentlich sicher.
Ja, nee, also jetzt nicht immer. Also das ist schon gefährlich. Du hast ja auch wahrscheinlich mitbekommen, als diese Milliardäre da zur Titanic tauchen wollten.
Ja, ja,
da sind die auch leider gestorben und zwar
Der
Druck im Marianengraben, der ist 1100 mal mehr als auf der Erde. Also da unten sind es eine Tonne pro Quadratzentimeter. Also wenn da irgendwas in einem U-Boot, so ein kleines Loch oder irgendwas reinkommt, irgendwas da nicht stimmt, dann das explodiert nicht, sondern das implodiert. Also es zieht sich dann alles so zusammen, da hast du ja keine Chance zu überlegen. Also bevor du Schmerz spüren könntest, wärst du schon längst tot.
Ja, direkt, aber wenn das dann da unten so ein großer Druck ist, leben dann da auch irgendwie Tiere? Weil ich meine, die werden ja sonst ja auch zerquetscht, oder nicht?
Ja, nee, da unten lebt tatsächlich etwas, aber es ist nicht so, wie man es aus Filmen kennt, so ein Seemonster oder so, das gibt's da unten nicht. Zumindest noch nicht bekannt, aber ist unwahrscheinlich. Aber ja, da leben halt so kleinste Tiere wie so, ja, solche Seegurken, solche kleinen Schneckenwürmer, tatsächlich auch kleine Fische, aber die sind dann jetzt auch nicht wirklich groß, nur so ganz klein und halt angepasst, da unten zu leben in dieser Kälte und diesem Druck, weil da unten sind es auch nur so 1 bis 3 Grad tief. Und da unten muss man nochmal sagen, da ist alles sehr schwarz, also du kannst überhaupt nichts sehen. Und ja, deswegen sind auch so, ja, so Taucher, Forscher, wenn die da was erkunden wollen, nicht länger als 5 Minuten oder so da unten, weil.
Aber auch nur mit einem U-Boot da unten.
Ja, natürlich, sonst, das geht sonst nicht.
Und du hast, glaube ich, gerade gesagt, noch nicht, ist noch nicht alles erforscht, oder?
Nee, noch längst nicht.
Ich meine, ja, als mit moderner Technik kann man doch eigentlich.
Ja, aber man muss ja nochmal sagen, also es sind tatsächlich weniger als 5% oder irgendwie nur 5% der Weltmeere erforscht, also.
Ja, schon, ist ja weniger als wir übers All wissen, weil übers All, da wissen wir ja recht viel, ist
ja,
peinlich. Krass. Weniger über den eigenen Planeten als über das
Weltraum. Ja, wollte ich gerade sagen, krass, wenn man mal drüber nachdenkt, dass die Weltmeere, die sind hier auf der Erde und das Weltall, das da oben und ja.
Ja, interessant und
ja, das war's auch dann eigentlich
schon.
Ja,
schön, dann habe ich ja doch noch ein bisschen was erfahren, würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Ja. Und nun geht es weiter mit unserem zweiten Thema, nämlich dem tiefsten Bohrloch Deutschlands, dem KTB, der kontinentalen Tiefenbohrung der Bundesrepublik. Das KTB war dazu da, um die Erdkruste von Europa zu erforschen. In der Planung wollte man auf eine Tiefe bohren, wo die Temperaturen bis 300 Grad Celsius erreichen, weil das dann so die Grenze der Messgeräte wäre. Ab 300 Grad Celsius wären die dann halt geschmolzen oder verbrannt und hätten einfach den Geist aufgegeben.
Was macht überhaupt so ein Bohrloch?
Also mit einem Bohrloch, wie ich gerade schon gesagt habe, erforscht man die Erdkruste, man kann da Gesteinsproben entnehmen und es ist ein sehr aufwendiges Unterfangen, je nachdem wie tief man bohren will. Das Ganze ging dann auf eine Tiefe von 9101 Metern. Geplant hatte man mindestens auf 8 Kilometer, das hat man dann ja so erreicht, und eine Temperatur wollte man mindestens von 250 Grad Celsius erreichen. Das hat man auch geschafft, weil im Endeffekt hatten die Temperaturen da unten eine Höhe von so 265 Grad. Das ist schon sehr heiß. Zwar nicht die Grenze, aber man hat ihr Ziel erreicht. Ja. Das KTB steht im finnischen Schenbach in der Oberpfalz. Es gab auch zuerst einen zweiten Standpunkt, wo man es bauen wollte. Das wäre im Schwarzwald gewesen. Allerdings ist die Erdkruste ja nicht überall gleich dick. Also dort wäre sie etwas dicker gewesen. Da hätte man dann bis zu 12 Kilometer bohren müssen.
Also hat das schon wichtig damit zu tun, wo man das macht.
Ja, weil 12 Kilometer ist nicht so einfach zu bohren. Weil
ja, sind ja irgendwie nochmal 3 Kilometer mehr als...
Ja, 3 Kilometer mehr, als man eigentlich wollte. Winnischen-Schenbach liegt in der Ebendorf-Warnstrauß-Zone. Und 1987 hatten die Bewohner dort Angst, dass Gas aus dem Bohrloch kommen könnte. Allerdings hat sich das im Endeffekt als unberechtigt, diese Sorge, festgestellt, weil es ist halt kein Gas rausgekommen, weil man auf nichts gestoßen ist. Hauptsächlich halt bloß auf Steine und Erdschichten.
Okay, aber wenn ich da jetzt Bewohner wäre, ich glaube, ich hätte auch ein bisschen Angst.
Ja, man kann ja Gas und dann Funken, kann schnell explodieren. Also zum Bohrverlauf. 1987 bis 1989 startete man eine Vorbohrung. Die sollte so auf 4000 Meter runtergehen. Die Vorbohrung sollte dann Konzepte oder Erkenntnisse für das Konzept der Hauptbohrung feststellen. Also man wollte schauen, ja, wie ist das so zu bohren? Was müssen wir bei der richtigen Bohrung machen? Weil kannst du jetzt nicht einfach anfangen, wenn du dann was falsch machst und... Ja, Technik dann hin ist, dann
ja, klar, es ist ja auch ein großes Projekt. Ne?
Ja, dann hat man am 8.10.1990 in 200 Metern Entfernung dann die Hauptbohrung gestartet. Diese sollte auf maximal 10 Kilometer, also 10.000 Meter gehen. Dann ab wieder 4.000 Meter hat man so 35 Kernproben entnommen, also aus dem Bohrkopf, um zu schauen, wie ist das da unten. Jetzt nochmal zum Bohrkopf. Bis 7500 Meter durfte so ein selbstständiger Bohrkopf bohren. Also da hat dann keiner irgendwie manuell geschaut, ja, halte ich den jetzt an. Der hat einfach selber sich durch die Gesteinsschichten gebohrt, wie er wollte, so gesagt. Allerdings konnte man den weiter nicht benutzen, weil der zur Seite abgewichen ist. Die Gesteinsschichten sind ja nicht überall gleich dick.
So ein Bohrkopf ist doch bestimmt auch teuer, oder?
Ja, und da willst du dann nicht 1000 Stück benutzen. Der hat sich halt immer durch die dünneren Gesteinsschichten gebohrt, weil das dann einfacher ist. Aber dann geht er natürlich zur Seite und das ist dann wiederum nicht so einfach, da den einmal rauszuholen und ihn auszutauschen. Deswegen, man wollte die Verweichlichung so auf 12 Meter begrenzen. Deswegen durfte der nur bis 7500 Meter bohren. Ab 7500 hat man dann kontinuierlich weitergebohrt. Also mit einem Bohrkopf, den man halt selber gesteuert hat. Ich persönlich hätte eigentlich von Anfang an immer selber gesteuert, weil ich denke, das ist einfach. Aber ich bin jetzt ja auch kein...
Ja, aber das ist zum Beispiel auch interessant, dass man das dann ab einer bestimmten Tiefe dann ja erst macht.
Ich bin jetzt ja auch kein Fachmann auf dem Gebiet. Also glaube ich schon, die haben das so richtig gemacht. Jetzt nochmal zu der Verweichlichung. So durch horizontale Spannungen hat sich das Bohrloch dann sogar ein bisschen verjüngt. Also es ist kleiner geworden. Man hat so bei 71 Zentimetern angefangen. Im Endeffekt unten bei den 9101 Metern waren es dann aber nur noch 17 Zentimeter. Das ist dann schon ein gewisser Verlust. Ja. Der Bauchkorb blieb natürlich auch ab und zu stecken. Musstest du ihn rausholen, wieder neu reinfüllen.
Ah, und das ist wahrscheinlich auch ein zeitlicher Aufwand.
Ja, ja. Das, aus den Gründen wurden dann auch letztendlich die Bohrungen am 12.08.1994 nach 1468 Tagen, also so circa 4 Jahren, wurden aus den Gründen dann auch die Bohrungen eingestellt. Im Endeffekt hatte das Ganze dann so eine Abweichung von 300 Metern, also zur Seite. Also müsst ihr euch vorstellen, das Bohrloch war nicht immer gleich gerade tief, sondern ging dann halt schräg zur Seite. Ja, die Anlage wurde dann auch für ein paar Versuche benutzt, also Tests an den Gesteinsproben, aber dann im Ende auch außer Betrieb gesetzt. Dann am 31.12.1995 endet dann letztendlich das Programm. Also, was hat uns das Ganze gebracht? Wir haben dadurch ein paar mehr Informationen über unsere halt Gesteinsschichten in Europa bekommen. Man hat auch bemerkt, dass das Magnetfeld da unten ein paar Klüfte entdeckt. Da hatten die dann damals gedacht, ja, können wir vielleicht mal benutzen, um radioaktiven Abfall zu hinterlassen, was ich persönlich finde eigentlich nicht so gut ist. Das wurde ja schon in der Asse gemacht, aber da ist dann auch was schiefgelaufen. Da wurden die radioaktiven Fässer dann nur für den Transport dahin gepackt, aber nicht wirklich umgelagert. Also es waren die falschen Fässer dort, wodurch die jetzt zurzeit auch sogar aufweichen, was halt dem radioaktiven Abfall erlaubt, auch auszutreten. Ja, wahrscheinlich hat man da unten dann auch Klüfte, also man hat da unten Klüfte gefunden, was dann darauf hinwies, dass da unten auch mal Wasser war. Wasser an sich hat man jetzt aber nicht gefunden. Und ja, das Ganze hat dann am Ende 528 Millionen D-Mark gekostet. Heutzutage sind das so 270 Millionen Euro. Also gar nicht so billig war das. Der Projekt...
Ja.
Ja, der Projektträger von dem Ganzen war der niederländische Landesamt für Bodenforschung und das Bundesministerium für Forschung und Technik. Ich glaube, im Endeffekt hat die Bohrung schon etwas gebracht. Es war ist halt bis heute, man kann da noch hingehen, sich die anschauen. Heute befindet sich auf dem Platz der Bohrung das Geozentrum. Die Bohrung dort ist halt das tiefste Bohrloch in Deutschland und das tiefste Bohrloch der Welt, das noch aktiv benutzt wird. Es gibt ja auch eins auf der russischen Halbinsel oben neben Finnland, in Russland, ein Bohrloch. Das ist zwar tiefer, aber damals haben die Sowjets da gebohrt, aber im Endeffekt nicht viel draus gemacht. Wird auch heute nicht mehr benutzt, ist eigentlich nur noch verfallen.
Aber ja, dann wäre es doch ein Besuch wert.
Ja, ja, das war Thema.
Aber ist noch nicht dann voll heiß da unten, wenn man da...
Ja, ja, die Temperaturen da unten betrugen dann in der 265 Grad Celsius. Boah. Hat sich der Bohrkopf natürlich manchmal verformt. Ja. Und deswegen kam halt auch diese Verweichlichung zustande.
Weißt du, wie viele Bohrköpfe man gebraucht hat? Oder?
Das nicht, aber man musste schon ein paar Mal halt immer rausholen, dann nachfüllen. Da oben in Russland musste man das Bohrloch dann ab und zu auch mal auffüllen und neu anbohren, weil es nicht funktioniert hat. Aber deswegen wurden auch da oben, also es ist meistens werden solche Bohrlochaktionen beendet, weil irgendwas in der Bohrung da unten schief geht, weil kann man jetzt nicht eben erreichen und da unten reparieren.
Ja.
Wenn da mal was hingeht, dann ist das weg. Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter mit dem nächsten Thema.
Und jetzt kommen wir zum vorletzten Thema, dem Mauna Kea. Er ist ein Berg auf Hawaii. Er gehört zur Gebirgskette Hawaii Emperor Kette. Damit ist er die höchste Erhebung auf Big Island. Und er ist vom Typ Schildvulkan.
Eine tote Frage, was ist Typ Schildvulkan?
Es ist ein sehr flach abfallender Vulkan, bei dem es zu einem effusiven Auslauf von Lava kommt.
Ah, okay, sehr interessant, dankeschön.
Er ist vom Meeresspiegel aus 4205 Meter hoch und unter dem Meer 6000 Meter. Insgesamt sind das 10.203 Meter.
10.000 Meter ist dann doch höher als der Mount Everest, weil ich glaube, man misst dann doch vom Fuß des Berges bis zu der Spitze, oder?
Eigentlich misst man vom Meeresspiegel aus, wo er circa 4.000 Meter hoch sein würde, also aber vom Fuß des Berges wäre er höher als der Mount Everest.
Mhm. Aber der Mount Everest liegt ja nicht wirklich am Berg, da misst man dann auch das Land mit, weil ich denke, wenn man jetzt nur so messen würde, da wo der Fuß des Berges ist, der reicht ja nicht bis ans Meer, oder?
Ja, ich würde mir jetzt auch die Frage stellen, Wer ist denn jetzt wirklich größer, wenn man die jetzt auf eine Ebene packen würde?
Größer eingestuft ist ja schon der Mount Everest, weil er ja vom Ozean höher reist.
Ja, das ist klar. Aber da gab es da nicht auch mal so eine Diskussion drüber? Oder irre ich mich da?
Ja, der Mount Everest kommt nicht direkt vom Fuß. Also der kommt nicht direkt vom Meeresspiegel bis nach ganz oben. Der ist noch auf einer Anhöhe in Nepal.
Ja, stimmt. Nepal liegt ja auch recht hoch.
Er ist circa 5000 Meter hoch schon.
Ah, okay. Wie siehst du das denn noch?
Also ich könnte mir eigentlich gut vorstellen, dass der Mauna Kea vielleicht als höherer Berg eingestuft werden könnte, weil er ist ja ein einziger Berg, der direkt nach oben geht. Der Everest ist eher so eine Stufe mit anderen Vorländern.
Ja, der wird ja dann schon...
würde ich auch so
sagen. Wenn man das Land abrechnet, Nepal, dann wäre der ja tiefer.
Ja. Nur wahrscheinlich so 3000 Meter.
Okay, ich glaube, letztendlich ist es dann aber auch Interpretationssache, wie man das halt so sehen möchte.
Ja. Genau. Die letzte Eruption von Mauna Kea war 2460 vor Christus, plus minus 100 Jahre. Oh ja. Seit 2002 ist er ein Tiefbohrprojekt und auf ihm ist die größte Sternwarte der Welt.
Nun kommen wir zum letzten Thema unserer heutigen Podcast-Folge, den norwegischen Seetwall. Das norwegische Seetwall liegt rund 100 Kilometer vor der norwegischen Küste westlich von den Bergen. 1979 wurde dort erstmals Erdgas entdeckt. Es zählt als größter Erdgasfund in der Nordsee.
Samuel, was ist denn das norwegische Seetwall?
Das norwegische Seetwall ist eine Bohrinsel, die 1992 gebaut worden ist und 1995 fertiggestellt worden ist. Es soll für 50 bis 70 Jahre Erdgas liefern, tatsächlich, und dieses Erdgas soll dann anschließend auch noch in verschiedene Länder exportiert werden. Es hat insgesamt eine Höhe von 472 Metern und damit ist die Länge vom Sattelboden bis zur Spitze gemeint. Die Wassertiefe am...
wie viel von diesen 24, wie viel von der Länge ist denn unter Wasser? Weil die Bohrinsel ist ja nicht komplett unter Wasser.
Ja, das wüsste ich nicht auf dem Stand, aber auf jeden Fall ist ein Teil unter Wasser, das kommt aber gleich noch dran.
Okay.
Genau, deswegen will ich diese Frage erst gleich beantworten. Sonst noch irgendwelche Fragen jetzt?
Nein, wir wollen dich nicht aufhalten, mach weiter.
Genau. Die Wassertiefe am Stammpunkt beträgt 303 Meter. Aber die Wasserverdrängung beträgt sogar 1 Million Tonnen. Und wisst ihr denn, wie viel dieses Projekt gekostet hätte?
Ich denke mal, es ist recht teuer gewesen. Wir haben ja bei meinem Vortrag schon gehört, war sehr teuer. Aber
genau, nämlich dieses Projekt hat insgesamt 4,75 Milliarden US-Dollar gekostet. Und damit ist es schon, wie du sagst, auch ein sehr teures Projekt. Und jetzt haben wir nochmal zurück zum Bau, nämlich 1993 wurde zunächst ein 36 Meter hoher Turm gebaut und dann wurde ab Sommer 1994 dann die 4 Betonsäulen, die 343 Meter hoch gebaut.
Wie hat man die denn da reingebaut? Einfach, also zuerst fertig gegossen und dann reingeschoben, oder? Weil ich meine, wenn man das so im Wasser baut, dann ist das ja relativ schwer, weil das ist ja, der Beton ist nass und dann trocknet er ja gar nicht.
Genau, ich glaube, man liest das rein. Dazu habe ich aber auch gleich nochmal, sage ich gleich nochmal ausführlich was.
Immer frage ich falsch.
Immer was gegliedert. Ist ja nicht schlimm, ist ja für unsere Zuschauer auch mal gut. Nämlich, und dann erbrachte dies. Jetzt waren wir ja bei den 4 Betonsäulen, die je 343 Meter hoch gebaut wurden. Und dann brachte dies dann also ein besonderes Verfahren einer österreichischen Firma namens Leitbau zum Einsatz. Diese Firma ermöglicht mittels einer Leitschallung den Bau in einem Sud. Das sorgte dafür, dass die Bauzeit geringer gehalten werden konnte. An Land wurde auch die verschiedenen Module der Arbeitsplattform zusammengesetzt. Das heißt, das ist nicht im Wasser passiert, sondern wirklich an Land und dann wurde das da gemacht. Und dann konnte im Januar 1995 die sogenannte Rendezvous aus dem unteren Teil der Bohrinsel und der Arbeitsplattform beginnen.
Was ist denn die Rendezvous? Ist das dann so eine Arbeitsphase oder?
Genau, das ist quasi so, dann wird es quasi verbunden, die beiden Sachen miteinander. Nämlich dann wurde nämlich jetzt, wenn wir weitergehen, der Shuttle für dieses Vorhaben geflutet und abgesenkt. Nun raten die vier Säulen nur noch 6,5 Meter aus dem Wasser. Kurzer interessanter Fakt am Rande, bei der Schwesterplattform der Seatoll, der Steinplatte A, gab es beim selben Manöver beim Fluten damals der Säule einen Unfall. Die Säule sanken aufgrund der Druckverhältnisse und sanken so auf den Boden, ne, auf den Meeresboden.
Und dann nicht mehr genutzt werden.
Genau, also, das war
gut. Die 6 Meter aus dem Wasser.
6,5 Meter, ja.
Ja, was war nochmal die Gesamtlänge vom, also von der gesamten Insel?
Genau, die Gesamtlänge waren nochmal 472 Meter.
Also, wenn ich das jetzt richtig rechne, wären es dann 464 Meter unter dem Wasser. Könnt ihr da natürlich nochmal nachrechnen.
Anscheinend kannst du wohl dann zurechnen, ne? Ah. Ja, ist euch wirklich so. Dann müsst ihr euch auch noch vorstellen, dass diese Säule auf dem Meeresboden gefallen ist und könnt ihr euch vorstellen, also, wie stark dieses Fallen war quasi? Schätz mal einfach mal so.
Also die Säule von der Schwesterplattform ist...
Genau, oder die Säule, wenn die Säule so eine Säule, so eine richtige Säule auf dem Meeresboden fällt, wie stark das Beben dann quasi ist.
Ja, je nachdem, wie schwer die Säule ist, aber ich denke mal, bei so einer langen Säule und dann komplett aus Beton, also kein schwaches Erdbeben. Okay, ich weiß nicht, ja, so eine Säule generell zum Vergleich... So normalen Erdbeben ist das, glaube ich, dann doch nicht so viel, aber...
Ja, ist sehr, sehr schwierig, hätte ich auch nicht gedacht, als ich das gesehen habe, hier auf meinem Zettel. Diese wurde nämlich, das ist nämlich dann ein Erdbeben der Stufe 3 gewertet. Also es wird quasi als Erdbeben der Stufe 3 gewertet und jetzt haben wir nochmal zurück zum Bau. Nach der Montage wurde die Bohrinsel angehoben, sodass sie 230 Meter aus dem Wasser ragt. So konnte sie im Mai 1995 zu ihrem Bestimmungsort gezogen werden.
Ah, das heißt, man hat die woanders zusammengebaut und dann erst dahin gebracht, wo sie eigentlich sein soll.
Ja, genau, exakt so. Und zu dem Transport habe ich wirklich saumäßig interessante Themen oder Fakten für euch noch. Die, mit denen ihr wirklich, wirklich anleben könnt. Ich war fasziniert von diesen Fakten. Nämlich der Transport dauerte 10 Tage und musste mit Schleppern, die insgesamt 130.000 PS hatten, abgewickelt werden. Also unfassbare Zeiten.
Ja, ja, wie weit war das denn dann von dem Bauort bis zu dem eigentlichen Vorkommen?
Das waren ein paar Seemeilen, auch nicht so wenig. Genau weiß ich jetzt nicht, wie viel das waren, aber das war auch schon ordentlich. Er hatte ja auch 10 Tage gebraucht, muss es ja auch schon bei so einer großen Plattform. Dauert das natürlich auch ein bisschen, aber das hatte schon ein bisschen Entfernung. Nämlich die Bohrinsel, wenn wir darauf mal jetzt zurückkommen, hatte auf dieser Fahrt eine Geschwindigkeit von 1,7 Knoten.
Ja, damit kenne ich mich nicht so gut aus. Ich glaube, Knoten ist das so für Schiffe, oder?
Ja, genau, das ist die Zeit oder die Geschwindigkeit für Schiffe. Genau, und mit diesem Transport gilt die Plattform als der größte und schwerste, je von Menschenhand bewegte Bauwerk der Welt. Nämlich die Seatwall wurde dann an ihrem festen Platz wieder auf den Meeresboden abgesenkt.
Ja, wie hat man die denn dann angesenkt, muss ja... Wir haben ja gerade, dass so eine Säule viel wiegt, wenn sie hinfliegt, aber wie hebt man die denn dann an und senkt sie ab? Auch so mit Schiffen?
Oder? Denke ich mal, oder mit Kränen vielleicht auch.
Helikopter, ja, nee, die sind...
Ja, Helikopter jetzt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit schweren Geräten natürlich. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Genau, jetzt hast du mich wieder aus dem Konzept gebracht. Ja. Genau, aufgrund des Gewichtes sank die Bohrinsel innerhalb weniger Tage in den weichen Meeresboden ein. Das war mich auch nochmal, weil die halt eben so schwer ist auch. Und die Arbeitsplattform befindet sich etwa 30 Meter über dem Meeresspiegel. Bei Arbeitsbeginn der Seatrawl wurde zunächst mit 40 Bohrdrähten in einer Tiefe von 1200 Metern in das Trawl-Darsfeld getrieben. Es wurde im Spätsommer 1995 mit der Verlegung der Pipeline am Meeresgrund begonnen. So konnte bereits im Mai 1996 die DAS-Förderung aufgenommen werden. Das finde ich übrigens sehr interessant, wenn ich mir nochmal die Anfang des Baus anschaue, die Fertigstellung des Baus, das ging wirklich sehr schnell damals.
Ja, flotti.
Ja.
Und wohin haben dann die Pipelines, wurde eine gebaut oder mehrere?
Genau, dann sprichst du genau meinen nächsten Punkt an, lieber Clemens. Das hast du sehr gut geahnt. Nämlich die DAS-Pipeline führte durch einen diagonalen Tunnel. Dieser führt von 250 Metern tiefen Meeresboden bis zur Aufbereitungsstation an der Küste durch das norwegische Küstengebiet. Die Bauarbeiten zu diesem Tunnel wurden bereits zu Beginn der Bauarbeiten an der Seatrawl begonnen. Also es hatte ungefähr die gleiche Bauzeit auch. Also sehr interessant zu wissen.
Wir haben da schon angefangen zu bauen, als die...
Genau, quasi die gleiche Bauzeit, ne, damit es auch fertig ist. Und dies erwies sich als äußerst schwierig, so einen Tunnel zu bauen, der so landesdiagonal ist und dann auch noch so verführt, ist echt schwer zu bauen. Genau. Und zu Ende dieser Podcast-Folge, allerersten Podcast-Folge, möchte ich euch noch zwei spannende Fakten mitgeben zur Seatrawl, mit der ihr wirklich an dem Tempo euren Freunden. Zu einem habt ihr...
Ja, lass dich nicht ablenken. Einfach weiter. Absolut.
Zu einem ist eine schwimmende Hotelplattform über einer Denway mit dem Seatrawl verbunden. Zu deren Fund am 3. Oktober 2006 im Sockel der Plattform 303 Meter unter dem Wasserspiegel ein Konzert der georgischen Sängerin Tati Melula statt. Sie durfte ca. 30 Minuten vor 40 Personen und natürlich unter Sicherheitspersonal spielen.
Also unter dem Wasser, wie hat man das dann gemacht mit dem...
Also es war ja in dieser Plattform quasi und das 303 Meter unter Wasser quasi, unter dem Meeresspiegel. Genau, das war wirklich nicht so leicht und die durfte ja auch nur 30 Minuten spielen.
Ja, in einem Raum gespielt oder in den Schächten? Hinunterführen.
Ich denke mal, weil es ja auf 40 Personen waren, muss es ja auch schon etwas Größeres sein.
Ja,
also will ich den Raum der Plattform sagen.
Ja, eigentlich führt da ja nur so, ich kenne mich damit nicht aus. Denk mal, normalerweise führt da so ein Rohr runter, wodurch dann das Gas abgepumpt wird oder so.
Genau.
Wie viel Platz ist da ja nicht.
Natürlich ist es, scheint ja auch so, wenn man das jetzt auch so hört, nicht so ungefährlich ist, wenn man da Sicherheitspersonal braucht und auch nur eine bestimmte Zeit hat, wo man spielen darf und auch nur eine bestimmte Zahl hat von Gästen. Natürlich, es ging danach auch in das Guinness-Buch der Rekorde ein, als das tiefste Konzert, das jemals stattgefunden hat. Genau. Und damit wären wir jetzt auch bei mir am Ende.
Die Seatrawl hat ja noch einen Guinness-Weltrekord, oder ist ja die tiefste, größte Bohrinsel.
Genau, das ist die größte Bohrinsel in der Nordsee. Genau.
Ja, dann denke ich mal, war es das soweit mit dem Thema. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
Ja, vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal.
Das war's dann auch wieder von unserem Podcast. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.